Die Kernleistung von uns ist, wir bringen Hauseigentümer und Anbieter von verschiedenen Dienstleistungen rund um das Haus zusammen. In der Peakphase generieren wir um die 400.000 Matches bei uns auf der Plattform. Wenn bei uns erstmal ein Lead reinkommt, dann wird der Abschluss mit diesem potenziellen Verkäufer nicht innerhalb der nächsten Wochen stattfinden, sondern, wenn es gut läuft, innerhalb der nächsten 6 Monate. Und da bedarf es natürlich auch einem kontinuierlichen Investment. Und das muss man natürlich auch als Immobilienunternehmen erstmal tragen können. 81% der von uns generierten Leads, für die wir ja auch sehr oft Geld ausgegeben haben, selektieren wir aus, weil wir sagen, die genügen nicht den Qualitätsansprüchen, die wir an uns haben und die auch unsere Partner an uns haben. Und dann müssen wir natürlich schauen, einerseits, was machen wir mit den verbleibenden 80%, und gehen dann aber auch mit den Maklern tiefer rein, was passiert mit den verbliebenen 20%, die wir dann auch weiterleiten. Manche Makler, die haben eine Abschlussquote von 15%, andere haben eine Abschlussquote von 3%. So, bei solchen Themen gehen wir dann natürlich genau rein und gucken, woran liegt das denn, dass jemand zum Beispiel weit unter dem Benchmark liegt. Und dann haben wir natürlich unsere Klassiker, innerhalb welcher Zeit reagiere ich auf ein Lead, wie gehe ich mit Terminierung um, hake ich hier nochmal verbindlich nach. Es kommt nicht darauf an, was für einen Leadpreis du zahlst, sondern was ist deine eigentliche Conversion Rate und was ist der ROI am Ende. Und da haben wir ganz gute Zahlen. Da gab es auch neulich nochmal einen Artikel im Immoprofi auch zu dem Thema Lead-Generierung und Conversion Rates. Da wurde zum Beispiel ImmoScout mitgenannt. Da gab es eine Conversion Rate, ich glaube 4,8%, war irgendwie leicht unter 5%. Und wir lagen, glaube ich, bei 9,6 oder 9,8%. Also von daher ist das eigentlich...
Ist ja doppelt so hoch. Dann zahle ich euch auch das Doppelte.
Ja, danke. Gute Idee.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein heutiger Gast ist Dagmar Faltes. Dagmar ist Geschäftsführerin bei Around Home. Und Around Home ist eine der führenden Plattformen für Leads, qualifizierte Leads rund ums Eigenheim. Sprechen wir gleich noch drüber. Dagmar kennt Plattformen aus ganz, ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Vom Marktführer sozusagen bis zum Scale-Up. Du warst viele Jahre bei Immobilien-Scout, Dagmar, Geschäftsführerin bei Smart Exposé, bei All My Homes warst du Chief Sales Officer. Und verantwortest jetzt seit gut 3 Jahren bei Around Home Vertrieb, Partnernetzwerke und Wachstum. Und ja, deswegen werden wir heute in unserem Podcast sprechen über Plattformen, Lead-Generierung und Partnernetzwerke. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, Dagmar Faltes.
Ja, vielen Dank, Robert. Schön, dass ich heute hier bei dir sein darf. Danke für das Intro und ich bin gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführt.
Ich auch und üblicherweise starten wir immer mit 3 Schnellfragen in unserem Podcast, so auch heute. Die erste Frage betrifft deine Energiebetankung. Wo lädst du denn deinen Akku auf?
Ja, also es gibt da jetzt nicht die eine Sache, wo ich sagen könnte, wenn ich das tue, ist mein Akku wieder aufgeladen. Es ist nicht dieses, ja, ich gehe golfen und danach bin ich wieder auf 120%. Das ist, glaube ich, eher ein Potpourri an verschiedenen Dingen, was ich gerne mache. Ich hab 2 Kinder, die sind 16 und 18. Da freue ich mich sehr, wenn die noch Lust haben, mit mir was zu unternehmen. Da bin ich dann gerne immer mit dabei. Ansonsten reise ich wahnsinnig gerne. Früher war das eher im Raum Südostasien, Indien, war ich auch mal eine Weile sehr oft. Inzwischen habe ich mein Herz so ein bisschen für Europa entdeckt. Find da Italien, aber vor allem Südfrankreich super. Also so eine Woche Südfrankreich, da ist mein Akku definitiv wieder geladen danach. Ja, und ansonsten das Übliche, lesen. Ich schaff's auch, Sport zu machen. Ich gehe gerne mit Freunden essen, koche auch ganz gerne. Also es fallen mir auf jeden Fall genügend Dinge ein.
Wo ist dein Lieblingsort in Südfrankreich?
Ja, also ich war es gerade, im Sommer war ich da, zwischen Menton und Marseille bin ich ein bisschen durch die Gegend gefahren. Saint-Maxime mag ich sehr gerne, weil da ist man sehr dicht an allem dran. habe jetzt aber das erste Mal Marseille entdeckt. Ich meinte dann zu meinen Freunden, ist ein bisschen wie Berlin, nur in krass. Also ist eine wahnsinnig vielseitige Stadt, gar nicht typisch Provence, gar nicht typisch Côte d'Azur. Aber es gibt ganz viele tolle Ecken dort zu entdecken. Und es ist so eine Stadt im Werden, die sich gerade so ein bisschen öffnet, was ich jetzt sehr, sehr spannend finde.
Ja. Ja, die Gegend hat mein Herz auch erobert. Ich habe da nämlich mal 6 Monate leben dürfen und arbeiten dürfen. Und
wo? Wo genau?
Ich war tatsächlich bei der Caisse d'Epargne Côte d'Azur und bin dann unterschiedlichen Stationen, hauptsächlich Nizza, aber auch Toulon, bisschen Menton natürlich auch.
Ja, sehr schön.
Ist ja dann auch ein breites Feld mit vielen unterschiedlichen Eindrücken. Man ist in 2 Stunden in den Bergen auf 2000 Meter und kann dann innerhalb eines Tages von Alpin bis Maritim alles erleben. Das ist halt eine tolle Gegend.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber das ist kein Südfrankreich-Podcast hier, deswegen lass uns zurückkommen zum Thema Immobilien. Hast du denn selber Immobilien?
Ja, ich habe selber auch Immobilien. Ich habe Immobilien als Kapitalanlage, wohne aber auch in einem sehr schönen Haus, Baujahr 1913, wohne am Stadtrand von Berlin, da zur Eigennutzung. Also von daher, ja, ich kann die Frage mit Ja beantworten. Ich bin Anfang der 90er nach Berlin gezogen. Von daher hat man natürlich manchmal den Gedanken, was wäre gewesen, wenn? Also wenn ich früher angefangen hätte, Immobilien zu kaufen, nämlich genau damals, Anfang der 90er. Aber ich glaube, der Gedanke ist dann auch überflüssig, weil habe ich nicht.
Ja, und auf einer Baustelle, wozu könnte man dich dort gut gebrauchen?
Ja, also ich würde mal sagen, man kann mich eingeschränkt gebrauchen. Also ich kann schon so ein bisschen was. Ich kann tapezieren, ich kann auch Laminatboden verlegen, ich kann natürlich auch streichen. Am Ende würde es aber, glaube ich, heute so meinen Qualitätsansprüchen nicht mehr so ganz genügen. Das Gute ist ja, dass ich Beziehungen habe zu einer Plattform, die Dienstleister zu dem Thema vermittelt. Also und von daher greife ich dann lieber auf die Profis zu. Ja, und bring dann gerne auch mal einen Kaffee auf die Baustelle, aber ich glaube, darauf beschränke ich mich dann.
Ist ja eine super Überleitung zu Around Home und deinem Weg ins Plattformgeschäft. Was war denn der Haken, der dich ins Plattformgeschäft gebracht hat?
Ja, also das war schon ganz zu Beginn meiner beruflichen Karriere. Das war dann Ende der 90er, um die Jahrtausendwende. Klingt schon sehr lange her, ist es ja auch. Damals war das Internet noch relativ jung. So, es hat natürlich sehr viele Möglichkeiten aufgezeigt. Jeder hatte tolle Ideen, Vorstellungen, aber eigentlich wusste noch keiner so richtig, wie es funktioniert, was aber natürlich auch sehr spannend war und auch sehr viel Gestaltungsspielraum gegeben hat. Ich habe damals dann nach der Uni bin ich nach Hamburg, habe dort begonnen bei hamburg.de. Also das Stadtportal der Stadt Hamburg, die sind gerade quasi von einem städtischen Portal, also der Verwaltung, haben die gerade den Shift gemacht zu einem Public-Private Partnership. Und man hatte den Gedanken, Mensch, da ist ja dieses verrückte Ding namens Internet und man kann damit ja auch Geld verdienen. So, das war damals alles neu, also so ein klassisches Werbemittel, ein Wallpaper, ein Banner und so weiter, war alles neu, ein Ad-Server war neu, ein Content-Management-System war neu. Und wie gesagt, es hat einfach tolle Möglichkeiten gegeben, Geschäftsmodelle selbst zu entwickeln und einfach durch eigene Kreativität, durch eigenen Willen und eigene Power Dinge voranzutreiben. Fand ich super spannend, ist uns dann auch ganz gut gelungen und ich bin dann aber nach 3 Jahren wollte ich wieder nach Berlin, hatte dann noch 1-2 andere Stationen und habe dann mich bei einem Startup beworben und dieses Startup hieß Immobilien Scout 24. Ja, und damit war dann mein Weg eigentlich geebnet und von daher muss ich sagen, es gab nicht den Hook, sondern einfach ich war einfach diesem digitalen Plattformgeschäft einfach von Anfang an zugewendet und es hat sich auch nicht mehr geändert bis heute. Also ich habe das große Glück, dass ich bei Immobilien Scout noch mit dabei sein durfte in den Anfängen, als die Gründer noch drin waren. Ich war jetzt nicht in den allerersten Jahren dabei. Ich glaube, es war so ungefähr nach 5 Jahren Bestand von Immobilien Scout, wie gesagt, mit den Gründern noch mit drin. Man hatte gerade Break-Even erreicht und hat gesehen, hier kann was ganz, ganz Großes entstehen. Ist natürlich toll, weil ich persönlich in der Zeit wahnsinnig viel lernen durfte über Plattformmodelle. Wie baue ich ein Business auf, von Null bis zur Marktführerschaft. Habe da ganz tolle Leute kennenlernen dürfen und eben auch wirklich die Entwicklung zu einer Marktführerschaft, wo man einen Marktanteil von über 90% erreicht hat, wo man eine Markenbekanntheit von über 90% erreicht hat. Aber auch das, was ich heute oft noch erzähle, auch wenn ich hier neue Mitarbeiter begrüße bei uns im Unternehmen, was mir bis heute wahnsinnig wichtig ist. Und ich habe gesehen, dass es bei Immobilien Scout auch mit einem Erfolgsfaktor war. Ich glaube, sogar einer der Haupterfolgsfaktoren. Das ist das Thema Unternehmenskultur. Also bei Immobilien Scout gab es von Anfang an eine ganz tolle Unternehmenskultur, die dieses Unternehmen getragen hat, die auch geschafft hat, Dinge zu erreichen, wo man gesagt hat, nö, das kann man eigentlich gar nicht schaffen. Aber das war der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern und dieser Wille, ein ganz klar definiertes Ziel zu erreichen. Und wie ich das von außen heute noch beobachten kann, ist es noch immer vorhanden bei Immobilien Scout über all die Jahre hinweg. Und ich bin auch wahnsinnig froh, dass das auch etwas ist, was ich hier bei Around Home auch von Anfang an wieder gefunden habe. Also eine sehr, sehr stabile Unternehmenskultur, die das Unternehmen trägt. Und ich finde dieses Thema auch so wahnsinnig wichtig, weil Unternehmenskultur ist was, das kann man sich nicht kaufen. Also da kann man viele Pläne haben, man kann sich Werte aufschreiben. Man kann auch das ganze Büro damit tapezieren. Aber am Ende muss eine Unternehmenskultur gelebt werden und das baut sich durch Vertrauen und über lange Jahre hinweg auf.
Wie gehst du das bei Around Home an, wenn du sagst, das ist etwas, was du auch vorgefunden hast, was du auch, auf dem du aufbauen möchtest und was du weiterentwickeln möchtest?
Ja, also natürlich ist es eine, die Werte und die Unternehmenskultur einmal zu definieren. Was bedeutet das für uns? Eine Unternehmenskultur lebt aber natürlich auch ganz, ganz stark durch die Mitarbeiter und durch die Kollegen, die man hat. Und damit beginnt es natürlich schon auch beim Onboarding oder bei der Auswahl von neuen Mitarbeitern, dass wir ganz klar schauen, natürlich, was sind einerseits die Skills, die Leute mitbringen, auf der anderen Seite aber auch, wie passen diese Menschen zu uns? Wie passen die zu den anderen Kollegen, die wir haben? Wie passen die zu den Themen, die wir vorhaben, zu unseren Zielen, zum Spirit? Und ich denke, Skills, wenn da eine gute Foundation da ist, dann kann man da immer noch mal optimieren. Man kann Dinge noch mit dazu lernen, aber die richtige Einstellung und wie man Dinge angeht, das kann man natürlich Leuten weniger beibringen. Von daher ist es schon was wir uns von Anfang an auch immer gut anschauen und da haben wir auch ein ganz, ganz gutes Händchen, was wir hier bei unserem bestehenden Team sehen wir auch an der Fluktuation. Also wir haben kaum Fluktuation bei uns, viele Leute, die da mal gegangen sind, was total okay ist, weil das gehört dazu. Und gerade wenn man hier seine berufliche Karriere begonnen hat, will man auch mal schauen, wie die Welt da draußen ist. Es kommen dann aber doch auch wieder sehr, sehr viele wieder zurück zu uns. Also von daher machen wir hier, glaube ich, sehr vieles auch ganz, ganz gut.
Ja klar, also du hast jetzt die Unternehmenskultur erwähnt. Die ist natürlich, das ist die Grundlage für Unternehmensentwicklung und Unternehmenswachstum. Gibt es daneben noch weitere Zutaten, wo du gesagt hast, das ist jetzt ein wesentlicher Faktor, den du mitgenommen hast beim Skalieren und beim Aufbau von Plattformmodellen?
Ja, das ist dann auch ImmoScout unabhängig. Das gibt ja so ein paar Regeln, die für generell jedes Plattformgeschäft gelten. Ich glaube, dass das A und O ist natürlich das Nutzererlebnis, also die User Experience da in ganz zentral zu stellen. Es genügt natürlich nicht einfach nur, ich entwickle eine Plattform, ich baue ein Produkt. Elementar ist natürlich zu verstehen, was treibt den Nutzer, was sind die Bedürfnisse der Nutzer, was sind die Herausforderungen und auf Basis von diesem tiefen Verständnis eben dann auch die Plattform zu entwickeln. Also ohne nutzerzentristisch vorzugehen, glaube ich, hat eine Plattform in der Regel keine Zukunftschancen. Und dann natürlich das A und O auch skalieren. skalierbare, standardisierte Prozesse aufzubauen. Ich glaube, das ist dieses eine Zusammenspiel. Man kann natürlich den Nutzer verstehen und immer wieder individuelle Lösungen aufbauen. Dann wird man natürlich nicht weit kommen mit seiner Plattform. Von daher die Übersetzung dieser Nutzerbedürfnisse hin zu skalierbaren Geschäftsmodellen, das ist natürlich der Hebel für ein erfolgreiches Plattformmodell. Und natürlich auch, was wir uns auch immer ganz klar auf die Fahne schreiben, es ist immer natürlich auch die Balance zwischen Quantität und Qualität. Natürlich braucht man bestimmtes Portfolio mit auf seiner Plattform, aber es geht natürlich auch nicht nur um die Masse, sondern die Qualität muss natürlich auch stimmen. Und das ist immer so dieses Spagat, was man als Plattform eigentlich auch immer lebt. Man braucht genug auf der Plattform, genug Menge. Aber die Nachhaltigkeit ist natürlich nur gegeben, wenn die Qualität auch da ist.
Jetzt würde ich ja mal gerne spingsen auf euer KPI-Reporting, was du regelmäßig erhältst. Mhm. Auf welche Zahlen schaust du denn als allererstes?
Ja klar, wir sind eine Plattform, wir erheben viele Daten. Genauso geht es natürlich auch bei unseren KPIs und bei unseren Geschäftszahlen. Die schaue ich mir in der Regel auch täglich an. So die Kernzahlen sind natürlich dabei Umsatz und Marge. Was nehmen wir uns als Ziele vor für einen Monat? Wo stehen wir da tagesaktuell? Und dann natürlich als Kern unserer Dienstleistung die Matches. So, also wie viele Eigentümer bringen wir mit Dienstleistern zusammen? Sind wir da on track? Und wenn ich da natürlich sehe, dass irgendwas in Schieflage ist, dann muss man natürlich tiefer reingehen in die Materie. Dann schaut man sich an, stimmt die Anzahl an Anfragen, ist die Partnerbase stabil, fehlen uns Partner, und so kann man dann in die Analyse gehen und sich natürlich noch ein bisschen tiefer in die KPIs eingraben.
Das werden wir gleich tun. Bevor wir das tun, hast du vielleicht noch an die Gründer von PropTechs oder MarTechs Hinweise, Anregungen, was wichtig ist, über das hinaus, was wir bis jetzt gesprochen haben, beim Aufbau ihres Unternehmens?
Also ich bin ja keine klassische Gründerin. Ich habe auch noch nie selber ein Unternehmen gegründet. Ich habe aber natürlich viele Jahre in dem Umfeld gearbeitet. Also von daher habe ich da schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Ich persönlich bin, glaube ich, ganz gut immer in der Position, in einem Startup zu arbeiten, wenn das Startup schon ein bisschen gewachsen ist, schon ein bisschen Weg hinter sich hat, um dann die Dinge vielleicht in geordnete Bahnen zu bringen. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Auch vielleicht die Übersetzung zwischen Gründern und Shareholdern, das kriege ich ganz gut hin, weil ich, glaube ich, ein gutes Verständnis für beide Seiten habe. Und was ich da oft beobachtet habe, nicht immer, aber oft, ist natürlich dieses Thema loslassen zu können. Am Anfang braucht man natürlich den visionären Gründer, der eine Idee hat, der seine Mitarbeiter mitzieht, der oft das Unmögliche möglich macht. Aber irgendwann kommt man dann natürlich an einen Punkt, gerade wenn das Produkt dann eben auch gut läuft und man sieht, die Dinge, die man angeleiert hat, sind erfolgreich. Irgendwann braucht es dann natürlich auch Struktur und Mitarbeiter, auf die man sich verlassen kann, denen man vertraut, damit man einfach die nächste Ebene seines Unternehmens betreten kann. Da habe ich oft gesehen, das fällt schwer, dann auch loszulassen. Aber das wäre so ein Tipp, dass man sich einfach gute Leute reinholt, denen man auch vertrauen kann, und dann ganz klar schaut, wo kann ich als Gründer noch Mehrwert stiften und wo ist es aber vielleicht auch mal ganz gut loszulassen und andere in Wirkung kommen zu lassen.
Ja, total nachvollziehbar. Ja. Und sicherlich eine der größten Herausforderungen für die Gründer dann auch sein Baby dann auch alleine ein bisschen laufen zu lassen und dann nur noch zu gucken, wo man, wie du es auch gesagt hast, dann am besten auch unterstützen kann, seine Energie mit einbringen kann, ohne Negativenergie zu kreieren, ja?
Ja.
Ja, jetzt haben wir schon viel, sind wir um Around Home rumgetanzt. Dann lass uns doch jetzt mal über Around Home näher sprechen. Was macht denn ihr eigentlich?
Was machen wir? Ja, also die Kernleistung von uns ist, wir bringen Hauseigentümer und Anbieter von verschiedenen Dienstleistungen rund um das Haus zusammen. Das ist unser Dreh- und Angelpunkt. Im Fokus steht die effiziente Vermittlung, wo es wirklich auch darum geht, Projekte erfolgreich umzusetzen. So, und das bildliche Haus, was wir haben, Around Home, das steht auf fünf Säulen. mit unterschiedlichem Fokus, was auch ganz gut ist, gerade wenn man unterschiedliche Marktlagen hat, dass man dann auch mal austarieren kann. Ich glaube, jemand, der die Immobilienbranche in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, wie gut es ist, wenn es auch Alternativen gibt. Und von daher, unser Haus steht auf 5 Säulen. Die erste Säule ist das ganze Thema energieeffizientes Leben. Da fallen dann alle Themen rein, was brauche ich, um mein Haus energieeffizient zu sanieren. Das Thema Solar, Wärmepumpe, aber auch Fassadendämmung, Fenster und so weiter. Die zweite Säule nennen wir All New, All Nice. Das ist alles, was schön ist und Spaß macht, in der Regel leider auch sehr viel Geld kostet und man muss es sich leisten können. Also von der Prio natürlich oft nicht ganz oben. Dann haben wir das Thema altersgerechtes Leben. Wie können Menschen länger lebenswert zu Hause bleiben und ihr Haus noch nach wie vor nutzen und agil bleiben? Das sind dann Themen wie Treppenlifte, altersgerechte Badsanierung und so weiter. Das Thema sicheres Leben, Alarmanlagen und aber natürlich auch das Thema Immobilienverkauf. So, das sind die 5 Säulen, wo wir eigentlich sagen, die bilden den gesamten Lebenszyklus von der Immobilie ab. Das heißt, ich komme neu in meine Immobilie, schaue erstmal, wo kann ich Geld sparen, wie kann ich mein Haus energieeffizient quasi nochmal sanieren, dann hin, ich verschönere mein Haus, vielleicht auch wenn die Kinder aus dem Haus sind, ne, dann gönne ich mir nochmal was, baue nochmal ein paar Sachen um. Dann natürlich das ganze Thema altersgerechtes Leben, wie kann ich möglichst lang in der Immobilie bleiben und dann auch das Thema, wie verkaufe ich meine Immobilie am besten. Und da setzen wir uns als Ziel natürlich einerseits die Möglichkeit zu geben, ein schönes Zuhause zu haben, aber auch Wert zu erhalten und Wert zu steigern, weil natürlich auch alle diese Maßnahmen darauf einzahlen, dass ich zumindest den Immobilienwert stabil halte oder idealerweise eben auch noch steigern kann über die Zeit. Und das führt dann eben auch ganz gut wieder zu dem Thema Immobilienverkauf. Was muss ich quasi während des Lebenszyklus meiner Immobilie machen, damit ich dann am Ende dieses Zyklus, wenn ich meine Immobilie verkaufen möchte, eben auch den besten Preis erzielen kann.
Das war jetzt ganz viel Input. Wir gucken ja als Immobilienmakler-Podcast natürlich dann vor allen Dingen auf der verkaufswürdigen Eigentümer dann auch ein Stück weit. Wo kommen die denn her? Also die Eigentümer jetzt mal insgesamt, die sich bei euch informieren und auf der Suche sind nach den passenden Dienstleistungen. Ja, wie komme ich als Eigentümer zu Around Home?
Ja, da gibt's natürlich viele Quellen. Da haben wir ganz klassische Kanäle, die Paid Marketing Kanäle. Wir sind sehr viel natürlich bei Google unterwegs. Klassisches Performance Marketing hier. Wir nutzen Social Media Kanäle. So das klassische Portfolio. Natürlich auch durch die ganze Entwicklung, die es auch aktuell gibt, ist das ganze Thema AI-Mode, AI-Overviews. Das Thema Brand spielt hier eine ganz, ganz starke Rolle. Das Thema PR, Kommunikation, da gehen wir immer stärker rein, weil natürlich als Plattform leben wir auch davon, dass wir eine hohe Markenbekanntheit haben und die Hauseigentümer von sich aus zu uns kommen. So, das bauen wir gerade massiv aus, auch eben um aus der Abhängigkeit vom Paid Marketing rauszukommen. Und ganz gut ist ja, dass unser Hauptinvestor ProSieben uns auch viele Möglichkeiten gibt, um natürlich auch Markenbekanntheit mit aufzubauen. Wir haben hier gerade jetzt seit 3 oder 4 Wochen läuft der einen umfassenden TV-Spot, der ist 100% KI generiert, ist hier sehr erfolgreich. Den werden wir jetzt auch noch bis Ende des Jahres laufen lassen. Also von daher klassisch Performance Marketing, aber auch wir investieren viel in Brand, sind auch sehr oft auch in den Medien vertreten, weil wir natürlich über das klassische Lead-Gen-Geschäft hinausgehen. Also gerade diese 5 Säulen, von denen ich eben gesprochen habe, da haben wir auch unser Category Management im Haus, da haben wir für jede dieser Säulen auch Experten, die nicht nur wissen, wie man jetzt Leads generiert, Interessenten generiert, dafür ist bei uns auch eher das Marketing bei uns zuständig. zuständig, sondern wir haben wirklich Branchenexperten, die auch wissen, worauf es ankommt. Also wir können auch beraten. Wir wissen, was ist wichtig bei energieeffizienten Umgestalten von einem Haus. Wo fange ich zum Beispiel erst an? Und das ist eine große Expertise, die wir hier aufgebaut haben. Und da gibt es auch viele Medien, die immer wieder auf uns zukommen und gerade eben auch Beratung haben möchten oder auch wenn sie Artikel über das Thema Wärmepumpe, Solaranlagen oder eben auch altersgerechtes Wohnen, was ja alles gerade sehr, sehr aktuelle Themen sind. Also wenn die da mal einen Expertenrat brauchen, dann kommen die inzwischen auch proaktiv auf uns zu, was sehr schön ist, wo wir auch wirklich inzwischen in den relevanten Medien auch vertreten sind. Und natürlich, desto erfolgreicher wir sind mit unserer Plattform, wird sich das auch rumsprechen. Wir werden wiederkehrende Nutzer haben, die eben immer wiederkommen, weil es bleibt ja nicht bei dem einen Projekt. Nach der Fensterdämmung kommt die Solaranlage, kommt die Wärmepumpe. Und wenn wir hier einmal erfolgreich gematcht haben und unsere Hauseigentümer, die uns genutzt haben, zufrieden sind, dann werden die auch ein zweites Mal wiederkommen, ohne dass wir hier erneut Marketingbudget in die Hand nehmen müssen und die erneut einkaufen müssen.
Mhm. Du hast gerade ProSiebenSat.1 und Fernsehwerbung auch angesprochen. Ihr werdet sicherlich auch eure Markenbekanntheit erheben. Wie stark ist die gestützte und ungestützte Markenbekanntheit von Around Home?
Ja, da müssen wir ganz ehrlich sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber das ist ja auch gut. So, wir haben da auch natürlich einen genauen Plan, wie wir daran arbeiten wollen. Wir sind aktuell gerade in so einer Transformationsphase. Wir sind inzwischen schon tief im Plattformgeschäft angekommen, haben aber auch viele Jahre hinter uns, wo wir eher aus dem klassischen Lead-Gen-Business kommen. Im klassischen Lead-Gen-Business geht es ja eher darum, eher situativ Leads einzukaufen und zwar auch immer wieder. Da geht es nicht darum, den einen Hauseigentümer wieder für andere Projekte weiter zu vermitteln, sondern eben immer wieder neu einzukaufen. So, da hat man dann verschiedene Wege. Oft geht es gar nicht um den einen Brand. Es gibt auch Wettbewerber von uns, die gar nicht mit ihrem ureigenen Brand bekannt sind, sondern eben je nach Produkt auch einen anderen Auftritt haben und auch einen anderen Namen haben. Wir haben uns jetzt ganz klar auch insbesondere in den letzten 2-3 Jahren für die Plattformstrategie entschieden und gehen da seitdem auch sehr stark auf den Brand Around Home. Vorher hatten wir dann mal Solaranlage.de und auch andere, deutsche Treppenliftberatung. Da ging es einfach darum, sehr guten, effizient Leads zu besorgen. Heute geht es uns sehr stark darum, diese Plattform aufzubauen. Also von daher sind wir jetzt dabei, seit gut 2 Jahren auch den Brand weiter aufzubauen. Und darum stecken wir hier ganz ehrlich auch noch in den Kinderschuhen. Und es ist ja auch immer so, wann willst du in Brand investieren? Du musst natürlich auch den richtigen Augenblick abwarten. Wenn du sagst, mein Produkt ist noch nicht so, dass es wirklich die Nutzerbedürfnisse befriedigt, wir sind in der Plattform noch nicht so weit, wenn wir auch sehen, die Partnerabdeckung ist noch nicht perfekt, dann macht es auch noch keinen Sinn, sehr stark in Brand zu investieren, weil dann hole ich die Hauseigentümer auf die Plattform, die dann aber erstmal noch gar nicht so happy sind mit der User Experience und sagen, okay, ja, da war ich, ist aber vielleicht gar nicht so toll, was man da vorfindet. Und da können wir jetzt eigentlich sagen, seit einem Jahr sind wir wirklich auch von der Marktplatz-Performance, so wie wir jetzt auch die Bedürfnisse der Hauseigentümer befriedigen können, auf einem sehr guten Weg. Und jetzt lohnt sich's für uns auch in Brand zu investieren, weil wir sagen, das, was wir jetzt anbieten können, das passt auch wirklich zu den Bedürfnissen der Hauseigentümer. Und die User Experience ist auf dem Weg, wo sie auch sein soll.
Das passt eigentlich ganz gut zu meiner Frage, wie du Around Home einsortieren würdest, wenn du dir eine der folgenden drei Aussagen aussuchen dürftest. Option 1 wäre eine Plattform oder ein Marktplatz, ja. Option 2 wäre ein Performance-Marketing-Arbitrageur, ja. Ich kaufe auf der einen Seite ein und vermittle das eben effizient dann weiter. Und das dritte ist das Ratgeberportal.
Ja. Ja, du hast es ja schon gesagt. Also die Entscheidung ist natürlich schon gefallen. Wir haben uns ja definitiv für das Plattformmodell entschieden. Insbesondere auch aus dem Grund, dass natürlich das Lead-Gen-Geschäft, das klassische Lead-Gen-Geschäft, wo ich mir Interessentenanfragen immer wieder aufs Neue einkaufen muss, natürlich auch immer mehr unter Druck gerät. Also aus meiner Sicht kann man nur mit einem Plattform-Business-Modell nachhaltig erfolgreich sein über die Zeit, weil Käuferportal, so hießen wir ja früher, als die Gründer noch mit drin waren, als es gegründet wurde 2007, 2008, da war es noch ziemlich abgefahren, dass man einfach Leads generieren konnte. Wow, das ist, ne, wie geht das denn? Das ist ja Magic. So, das war aber eben auch schon 2007, 2008. Da ist schon sehr viel Zeit seitdem vergangen. Und desto professioneller natürlich sich auch Unternehmen aufstellen, desto tiefer gehen die auch in solche Themen rein. Das sehen wir natürlich auch bei unseren großen Kunden, die wir haben. Es sind nicht nur andere Lead-Anbieter oder andere Plattformen, die hier im Wettbewerb zu uns gehen, sondern auch große Brands gehen natürlich hier mit ins Paid Marketing rein. Und so treibt man natürlich dann auch die Preise gegenseitig nach oben. So, das ist so dieses eine Thema. Und darum geht es natürlich auch darum, wie kann man nachhaltig mit seinem Geschäftsmodell im Markt bestehen. Und da sagen wir ganz klar Plattform, weil über die Erhebung von Daten können wir auch genau, was ich vorhin gesagt habe, nutzerorientiert aktiv werden, können unsere Markenbekanntheit steigern und sind eben nicht mehr in der Abhängigkeit, jeden Lead aufs Neue einkaufen zu müssen, sondern können quasi Repeat-Business über unsere Plattform abbilden, so dass natürlich der Hauseigentümer idealerweise für jedes seiner Projekte zu uns kommt und genau weiß, bei uns als Plattform wird ihm geholfen und er muss gar nicht mehr links und rechts schauen. Mhm. So, das können wir tun durch ganz klassische Plattformthemen wie Nutzerbedürfnisse in den Fokus stellen, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Und weil du auch das Thema Content mit reingebracht hast, Content ist natürlich wichtig. Aber Content, der natürlich wieder hilft, die Nutzer in die richtigen Bahnen zu lenken, Fragen zu beantworten. Was muss ich vielleicht zuerst tun, wenn es um das Thema geht, mein Haus energieeffizient zu sanieren? Ist es erst das Fenster? Ist es erst die Wärmepumpe? Also von daher nutzen wir schon auch Content, sind aber kein Content-Anbieter, sondern nutzen Content eher, um unsere Plattform weiter voranzutreiben.
Ja. Kannst du uns mal ein paar Zahlen nennen, die uns ein Gefühl dafür geben, was alles so über die Plattform läuft? Also wie viele User habt ihr, du hast eben von Matches gesprochen, wie viele Matches finden so statt? Und dann wäre es natürlich auch spannend, dass wir uns dann der Kategorie der Eigentümerleads mal zuwenden.
Ja, gerne. Ja, also ja, Matches, das hängt bei uns auch immer ganz stark damit ab, wie die Marktlage gerade ist. Also wir kommen ja ursprünglich sehr stark aus dem Immobilienbereich. Das war auch einmal die stärkste Kategorie. Ist noch immer eine der Top-Kategorien. Aber gerade jetzt in der Zeit, wo auch das Immobilienthema natürlich stark unter Druck war, haben Themen wie Solaranlagen, Wärmepumpe, alles um das Thema Energieeffizienz massiv zugenommen. Dann haben wir auch genau hier in diesen Kategorien die meisten Matches generiert. In der Peakphase, wo es wirklich auch um das Thema Solaranlage, Wärmepumpe ging, was bis heute eigentlich so ist, generieren wir um die 400.000 Matches bei uns auf der Plattform. In der Regel vermitteln wir jede Anfrage, die bei uns reinkommt, zwei bis dreimal. Kommt auch immer auf das Produkt an, auf die Partnerabdeckung. Wir haben uns ja selber auch aus Qualitätsgründen das Maximum von 3 Partnern gesetzt, die wir hier vermitteln. Genau, das sind so die Haupt-KPIs, die wir uns hier anschauen. Und wie gesagt, die wichtigsten Produkte oder nicht die wichtigsten, sondern eher die größten Produkte, die wir aktuell bei uns vermitteln, ist ganz klar das Thema Solaranlage. Das Thema Wärmepumpe kommt auch immer mehr. Also gerade in diesem Jahr sehen wir hier einen starken Anstieg. Es ist ja auch das Jahr, in dem das erste Jahr mehr Wärmepumpen verbaut wurden in den Häusern als klassische Gasheizung. Das sehen wir natürlich auch wieder bei uns auf der Plattform. Aber auch Themen wie zum Beispiel Küche. Küche hat ganz stark zugenommen in den letzten Jahren. Auch das spielt eine starke Rolle hier bei uns.
Gibt es eine Erklärung dafür, warum die Küche zugenommen hat?
Ja, vielleicht schaut man sich ja auch ein bisschen mehr um. Was bekomme ich für mein Geld? Das ist ja dieses Thema all new, all nice, was ich vorhin gesagt habe. Man möchte gerne, aber ist natürlich jetzt auch nicht gerade kleinpreisig, so eine neue Küche. Und darum möchten Hauseigentümer hier stärker vergleichen. Und da ist natürlich der große Vorteil, dass wir hier nicht nur einen Partner anbieten, sondern in der Regel zwei bis drei Partner und man dann die Angebote auch vergleichen kann und natürlich für das Geld, was man zur Verfügung hat, die Möglichkeit hat, hier das Beste für sich auszuwählen. Ich denke, das ist auch nochmal mit ein Haupttreiber hier.
Und mit dem ganzen Matching und Lead Generation, wie viel Umsatz macht ihr insgesamt mit und wie viele Mitarbeiter habt ihr, die das Ganze dann eben auch dafür sorgen, dass hier die Matches stattfinden und das ganze Unternehmen am Laufen gehalten wird?
Ja, also wir hatten, um ehrlich zu sein, wir hatten ja auch schon mal im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest ja die Zahl von vor zwei Jahren mal mitgebracht. Da standen wir um die 40 Millionen Euro Umsatz. Wir hatten jetzt zwei sehr erfolgreiche Jahre, wo wir nicht nur im Umsatz gewachsen sind, sondern wo wir auch profitabel gewachsen sind. Das ist ja, ich glaube, seit zwei, drei Jahren das, was alle Firmen begleitet, profitables Wachstum. Dieses Jahr knacken wir definitiv die 60 Millionen Euro Umsatzmarke. Also wir hatten zwei Jahre, wo wir jetzt im zweistelligen Bereich wachsen konnten, werden das auch im nächsten Jahr fortführen. Profitabilität konnten wir hier im gleichen Maße auch steigern, sogar noch ein bisschen überproportionaler. Also von daher gehen wir hier in die richtige Richtung und wir sehen hier auch schon die ersten Skaleneffekte durch unseren starken Fokus auf das Thema Plattform. Und von daher sind wir auch zuversichtlich, dass wir das Wachstum auch in den nächsten Jahren hier noch so fortführen können. Wenn es gut läuft, vielleicht sogar noch mal stärkere Wachstumszahlen hier hinlegen können. Von der Mitarbeiteranzahl, was du eben gefragt hast, wir sind stabil um die 200, 220 Mitarbeiter. Überwiegend hier in Berlin, sind aber auch weiter verstreut. Also wir arbeiten sehr viel im Homeoffice. Gerade in unserem PTU-Bereich, also Product Tech und UX-Design, haben wir auch viele Kollegen, die in Portugal ansässig sind. Aber können auch ansonsten, sind wir breit in Deutschland verstreut. Aber die Zentrale ist hier bei uns in Berlin. Natürlich große Abteilungen sind Marketing und Vertrieb, wo wir jetzt in den letzten Monaten aber auch nochmal verstärkt mit investiert haben, ist in den Product-Tech-Bereich, weil wir ganz klar sagen, wir müssen in die Plattform investieren, damit wir hier auch nachhaltigen Erfolg generieren können. Generell machen wir das Ganze im C-Level zu dritt. Mein Geschäftsführerkollege, der Thomas Bruns, ist sogar schon ein Jahr länger mit dabei als ich, hat auch viel Wandel auch davor schon miterleben dürfen und jetzt haben wir seit über ein halbes Jahr nochmal den Christian Hansel mit dabei, der bei uns im C-Level den Product-Tech-Bereich mitverantwortet. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir kommen auch alle drei aus dem Plattformgeschäft, also haben hier auch schon Erfahrungen sammeln dürfen. Thomas und Christian waren selber auch bei MyHammer, konnten da quasi auch sehen, ne, wie man so eine erfolgreiche Plattform rund um das Thema Dienstleistungen rund ums Haus mit aufbaut. Und ich glaube, da haben wir uns als Team auch ganz, ganz gut gefunden.
Aber es ist ja doch auch schon eine beeindruckende Entwicklung. Also bei unserem Vorgespräch hatte ich ja so auch ein bisschen Vorbehalte. Können wir überhaupt über Zahlen sprechen? War ja zumindest bei dem, was öffentlich im Unternehmensregister verfügbar ist. Man ja auch sieht, dass das Ganze noch nicht profitabel ist, aber jetzt mit dem Wachstum und auch mit dem Fokus auf profitables Wachstum, muss man ja sagen, das ist ja dann auch eine tolle Managementleistung, in so kurzer Zeit, dass das Unternehmen in die schwarzen Zahlen geführt zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also von daher ganz klar Betonung, wir sind inzwischen profitabel. Und das ist definitiv auch der Erfolg aus den letzten zwei Jahren mit einem ganz klaren Fokus auf Plattformen, auf Skaleneffekte, eben nicht nur den Umsatz nach vorne zu bringen, sondern ja, dass wir wirklich auch jetzt in den schwarzen Zahlen sind.
Ja, bei euren fünf Säulen, die du eben erwähnt hast, welche Relevanz hat denn das Thema Eigentümerleads für euch?
Ja, also das Thema Eigentümerleads, das begleitet uns ja seit Gründung des Unternehmens, war ja auch mit der Anlass und der Einstieg damals ins Leadgeschäft, das war die Zeit, als diesen Switch in der Immobilienbranche gab und nicht mehr Nachfrage die größte Herausforderung war, sondern das Thema Objektakquise. Von daher, viele Jahre lang war das Thema Eigentümerleads die Nummer eins. Und dann wissen wir ja alle, was in der Immobilienbranche passiert ist. Nach einem sehr starken Wachstum kam ja dann eher der, nicht die Stagnation, sondern eher nochmal ein bisschen der Absturz, was natürlich auch bei uns zu einer Verschiebung geführt hat von den Top-3-Kategorien. Ganz klar bei uns damals dann oder auch jetzt noch Solaranlage, Heizung, alle Themen rund um das Thema Energieeffizienz. Aber dennoch ist das Thema Eigentümerleads noch eins der wichtigsten bei uns. 10% unserer Matches kommen auch noch aus diesem Bereich. Und wir sehen auch jetzt nach Zeiten der Marktkonsolidierung, wissen wir ja, der Markt hat sich noch mal bereinigt, sehen wir auch aktuell gerade in den letzten 6 Monaten wieder eine Erholung. Also der Markt stabilisiert sich. Wir sehen auch, die Immobilienpreise gehen ja auch wieder leicht nach oben. Kommt natürlich auch immer auf den Zustand der Gebäude an. Aber von daher sehen wir, viele der Makler kommen auch wieder zurück. Wir sehen, dass hier wieder eine höhere Nachfrage nach Eigentümerleads ist. Und es lässt uns eigentlich ganz zuversichtlich in die Zukunft blicken, dass wir hier auch diese Kategorie wieder weiter ausbauen können. Wir sehen aber auch, dass sich schon auch der Blick hier nochmal ein bisschen verändert hat. Viele haben die Zeit natürlich auch genutzt, um zu schauen, wie sie profitabel wachsen können. Es ist nicht nur ein Thema, was uns begleitet. Ich glaube, es begleitet aktuell alle Marktteilnehmer. Und darum sehen wir auch, dass sich die Gespräche, die wir auch mit den Maklern führen, in Teilen verändert haben. Es wird ganz klar geschaut, wofür investiere ich mein Geld, Kosten-Nutzen-Rechnung und was bekomme ich dafür auch wieder. Das heißt, Budgets wurden nochmal angepasst und wir sind dann hier auch nochmal stärker in eine beratende Rolle mit reingegangen. Wo sollte man aktuell investieren und wo ist die Wertschöpfung einfach auch die Größe?
Wenn ich jetzt Makler bin und Interesse hätte, Leads von euch abzunehmen, wie geht ihr da vor?
Generell gibt es bei uns zwei Wege, wie man Kunde werden kann, also Partner werden kann von uns. Einmal den klassischen, das heißt, wir haben bei uns ein eigenes Akquise-Team. Hier sprechen wir dann mit jedem Makler, ermitteln den Bedarf, in welcher Region möchte man aktiv sein, was für eine Art von Immobilien, für welchen Wert möchte man verkaufen und gehen dann dort auch nochmal in die Beratung rein. Den Weg bilden wir inzwischen auch digital ab. Also man kann inzwischen bei uns auch digital Verträge abschließen. Kanäle, entweder kommt man direkt zu uns, weil man natürlich früher auch schon mal unsere Plattform genutzt hat. Aber auch hier sind wir aktiv mit Paid Marketing, aber auch anderen Sales Marketing Aktivitäten, um Makler zu generieren. Also von daher digitaler Weg oder eben auch der persönliche Weg. Wichtig ist aber, und wir sagen immer, Qualität ist King bei uns und das gilt für beide Seiten. Das gilt einerseits natürlich für die Leads, die wir vermitteln. Hier kommt es natürlich ganz klar auf eine gute Qualität an. Aber auch die Fachfirmen, die wir vermitteln, müssen natürlich auch zu uns passen und zu unseren Hauseigentümern passen. Und ich glaube, wir kommen nachher bestimmt auch nochmal auf das Thema Leadqualität zu sprechen, weil es ja immer sehr ausschlaggebend ist und natürlich auch ein Dauerbrenner-Thema ist. Wichtig ist aber natürlich auch, dass wir die richtigen Makler aussuchen und dass auch die Erwartungshaltung auch die richtige ist. Und von daher gehen wir auch gerade in den Akquisegesprächen nicht nur darauf ein, wie funktioniert das Ganze bei uns, was sind die Preise pro Lead, wie funktioniert die Lead-Übermittlung, sondern auch die Erwartungshaltung, weil wir wissen ja alle, eine Immobilie ist ja nicht von heute auf morgen verkauft. Das heißt, wenn bei uns erstmal ein Lead reinkommt, dann wird der Abschluss mit diesem potenziellen Verkäufer nicht innerhalb der nächsten Wochen stattfinden, sondern, wenn es gut läuft, innerhalb der nächsten 6 Monate. Und da bedarf es natürlich auch einem kontinuierlichen Investment. Und das muss man natürlich auch als Immobilienunternehmen erstmal tragen können. Und von daher prüfen wir schon auch genau, wie lange ist dieses Unternehmen schon mit auf dem Markt. Sind hier Erfahrungswerte da? Hat man auch schon mal generell mit Lead-Anbietern, also mit uns oder mit anderen Lead-Anbietern gearbeitet? Und wir klären auch ganz, ganz klar darüber auf, dass es eben keine Kurzstrecke ist, sondern ein Marathon, dieses Lead-Geschäft. Und dass man natürlich auch die finanziellen Mittel haben muss, um diese 6 Monate, bis es dann in der Regel auch zum ersten Abschluss kommt, auch finanzieren zu können.
Wie ermittelt denn ihr jetzt für mich als Makler dann auch die Preise, die ich bezahlen muss, um dann auch Leads von euch abzunehmen?
Ja, also wir haben ein flexibles Preismodell und wir richten uns dort nach dem vermeintlichen Wert der Immobilie. Also wir haben jetzt keinen Fixpreis, sondern gucken, was ist diese Immobilie wert. Das machen wir zusammen mit Pricehubble. Das heißt, wir wissen ja, wo ist die Immobilie, wie groß ist die Immobilie und werten dann auch mit Hilfe von Pricehubble diese Immobilie ein. Und danach richtet sich dann auch der Leadpreis. So, da haben wir dann auch Transparenz darüber. Das sind alles Werte, die wir dann auch an die Makler kommunizieren. So, das hat natürlich dann auch den Vorteil, wenn wir keine fixen Leadpreise haben. Die Preise für Immobilien sind natürlich in den letzten Jahren auch gesunken. Das spiegelt sich dann natürlich auch wieder in den Leadpreisen wieder. Also wir haben natürlich unsere Leadpreise anders als in anderen Kategorien, die wir haben, in den letzten Jahren nicht angehoben im Immobiliensegment. Und von daher gehen wir hier natürlich auch immer mit dem Markttrend mit. Sinken die Immobilienpreise, sind auch bei uns die Leadpreise günstiger.
Mhm. So, und auf welche Größenordnung muss ich mich da so einrichten? Hängt natürlich immer ein Stück weit auch von der Region ab und dem Immobilienpreisniveau. Keine Frage, das habe ich jetzt verstanden. Gleichwohl bin ich ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, habe ich keine exklusiven Leads, sondern habe also dann noch bis zu 2 weitere, die mit mir dann um den Lead in der Konversion sich bemühen. Auf wie viel Euro muss ich mich das so einrichten für einen verkaufswürdigen Eigentümer? Vielleicht im Raum Köln, ja. Wäre besonders interessant für mich.
Ja. Ja, klar. Also im Schnitt gerade Region Köln haben wir mal geguckt, liegt so zwischen 300 und 350 Euro pro Lead. Und natürlich von bis. Also wir haben auch bestimmt Leads ab 100 Euro, sind dann eher kleinere, sehr, sehr günstige Immobilien. Im Luxussegment kann es dann mal um die 500 Euro auch sein. Aber als Mittelwert kann man hier von 300 Euro pro Lead ausgehen.
Wenn ihr das vergleicht, so mit euren Marktbegleitern, Immoverkauf 24 vielleicht von deinem ehemaligen Arbeitgeber und anderen Lead-Vermittlern. Wie sortiert ihr euch da ein?
Ja, worauf wir natürlich eher schauen, ist die Conversion Rate, weil wir wissen alle, natürlich kann ich wenig für ein Lead bezahlen. Wenn mich der Lead aber nicht zu einem Abschluss führt, dann ist es natürlich auch nichts wert. Von daher ist unsere Argumentation hier immer, es kommt nicht darauf an, was für einen Leadpreis du zahlst, sondern was ist deine eigentliche Conversion Rate und was ist der ROI am Ende. Und da haben wir ganz gute Zahlen. Da gab es auch neulich nochmal ein Artikel im Immoprofi auch zu dem Thema Lead-Generierung und Conversion Rates. Da wurde zum Beispiel ImmoScout mitgenannt. Da gab es eine Conversion Rate, ich glaube 4,8%, war irgendwie leicht unter 5%. Und wir lagen, glaube ich, bei 9,6 oder 9,8%. Also von daher ist das eigentlich...
Ist ja doppelt so hoch.
Ja.
Dann zahle ich euch auch das Doppelte.
Ja, danke. Gute Idee. Ja, also von daher ist das eher die Währung, die für uns wichtig ist. Und desto erfolgreicher du als Makler über uns bist, desto zweitrangiger wird am Ende auch der Leadpreis. Und das ist auch das Thema, wo wir immer besser werden müssen. Das ist ganz klar dieses Qualitätsthema. Nur wenn wir qualitativ hochwertige Leads weiterleiten können, werden wir auch nachhaltig erfolgreich sein. Und das ist das Credo, an dem wir arbeiten. Und da arbeiten wir auch Hand in Hand mit unseren Partnern über alle Segmente, die wir haben, hinweg und gehen da auch ganz, ganz stark in die Optimierung rein. Und so, ich habe ja vorhin auch erst viel erzählt über Plattformen und dass wir unsere Geschäftsprozesse digitalisieren und automatisieren. Was wir jetzt hier seit, ich glaube, einem guten halben Jahr mit dabei haben, wir kommen ja ganz klassisch aus der telefonischen Lead-Qualifizierung, qualifizieren natürlich jeden Lead. Bei uns wird kein Lead weitergeleitet, ohne dass er vorher qualifiziert wurde, gehen jetzt hier aber auch den Weg der digitalen Lead-Qualifizierung. Das heißt, bei uns werden Leads nicht mehr nur telefonisch qualifiziert, sondern auch digital. Warum tun wir das? Das tun wir jetzt nicht, um Kosten im Customer Support oder im Callcenter einzusparen, sondern das tun wir, weil das auch das ist, was viele Hauseigentümer möchten. Also viele möchten gar nicht mehr telefonisch kontaktiert werden. Und wir sehen ja auch in unserem Alltag, wenn wir Plattformen nutzen, sei es die Reisebuchung, Anschaffung, auch immer größere Anschaffung, vieles funktioniert ja nur noch voll digital. Und das ist auch das, was wir wiedergespiegelt bekommen haben von vielen Hauseigentümern, dass dieses immer wieder telefonieren, immer wieder Anrufe zu bekommen, natürlich auch die Zeit dafür haben zu müssen, auch zu einem bestimmten Zeitfenster, dass es gar nicht allen liegt und dass es nicht das ist, was alle möchten. Von daher haben wir uns dazu entschieden, dass Hauseigentümer auswählen können, möchte ich telefonisch qualifiziert werden oder eben auch digital. Und da haben wir am Anfang gesehen, die digitale Qualifizierung hatte eine schlechtere Conversion Rate als die telefonische Qualifizierung. So, jetzt haben wir nicht gesagt, das lassen wir den Quatsch und wir gehen wieder zurück jetzt zur telefonischen Qualifizierung. Ich glaube, so kann es nicht funktionieren im Plattformgeschäft. Und darum ist es ja auch gut, dass man auf Basis von Daten aktiv werden kann. Und darum werten wir auch immer alle Daten aus und haben dann mal geschaut, okay, woran liegt es denn, dass die Qualität beim Digital Matching nicht ganz so gut ist wie bei der telefonischen Qualifizierung. Sind dann dort auch tiefer rein, haben verschiedene Maßnahmen jetzt implementiert und sind aktuell auf dem Weg, so zumindest die letzten Zahlen, die wir haben, dass wir sehen, die Conversion Rate im Digital Matching ist inzwischen genauso gut wie auch bei der telefonischen Qualifizierung. Also von daher bei uns Qualität zählt bei uns immer als erstes und ist das, was uns auch dauerhaft weiter begleiten wird.
Wenn du von einem Matching sprichst, was heißt das dann in der Konsequenz? Dass es dann jetzt, wenn wir über Eigentümerleads sprechen, dass dann auch der Maklerauftrag gegeben wurde? Oder wo befinden wir uns dann, wenn du von einem Match sprichst?
Ja, das Match ist der Augenblick, wo wir ein Hauseigentümer und jetzt in unserem Fall einen Makler zusammenbringen. Das ist dann für uns der Match. So, das ist noch, wenn wir uns den Sales Funnel anschauen. Nein, es ist noch nicht ganz unten am Funnel beim Vertragsabschluss, sondern es ist natürlich in der Anbahnungsphase, in der Phase der Kontaktaufnahme. Und wie du vorhin schon richtig gesagt hast, ja, wir matchen bei uns immer mit drei Partnern idealerweise. Also wenn die Partnerabdeckung überall flächendeckend ist, dann sind es maximal drei Partner im Immobilienbereich. Overall muss man sagen, haben wir ungefähr eine Matching-Rate von zwei Partnern, die wir anbieten. Es gibt Regionen, gerade in den Metropolregionen, da bieten wir drei Partner an. Und da gibt es natürlich aber auch andere Regionen, da liegen wir unter dem Wert von drei Partnern. Und ich halte es auch für dringend notwendig, dass man hier eine Transparenz in den Markt mit reinbringt. Es gibt ja auch andere, die vier oder fünf oder sechs Partner zum Beispiel mit anbieten. Das tun wir nicht und wir haben uns auch ganz bewusst für drei Partner, die wir hier zur Auswahl anbieten, entschieden. Wir wissen alle, das Internet gibt alle Möglichkeiten. Wir haben die Transparenz und Immobilienverkauf ist Vertrauenssache. Und ich werde mich nicht für den erstbesten, sage ich jetzt mal, lapidar entscheiden, nur weil der mir jetzt vorgeschlagen wurde und weil man bei uns vielleicht dann exklusiv nur einen Makler findet. Wenn man bei uns nur einen Makler finden würde, dann geht man natürlich zu Google und recherchiert dort nochmal, welche anderen Makler gibt es denn, die erfolgreich Immobilien verkaufen. Also von daher wäre es definitiv nicht die Lösung, dass wir sagen, okay, wir matchen ab jetzt eben nur noch den einen Makler, sondern gerade diese Transparenz schafft natürlich auch Vertrauen. Und von daher ist es jetzt für uns nicht einfach schön zu sagen, ach Mensch, wir monetarisieren jetzt hier jeden Lead dreimal, sondern ist natürlich auch wiederum aus Transparenzaspekten, aus Qualitätsaspekten dringend erforderlich. Und es macht ja auch eine Plattform und einen Marktplatz aus.
Du hast eben von 6 Monaten Dauer gesprochen. Was passiert in der Zwischenzeit und wie seid ihr auch im Loop in dieser Zwischenzeit?
Ja, also das Ganze fängt ja bei uns an mit der Qualifizierung. Vielleicht fangen wir da erstmal an. Qualität ist bei uns das wichtigste Merkmal, habe ich jetzt schon mehrmals betont. Und darum ist auch, glaube ich, die Quote nochmal ganz interessant. Wie viel der Leads selektieren wir denn aus? Und wenn wir da mal overall gucken, über alle Produkte hinweg, leiten wir nur 33% der Anfragen, die wir generieren, weiter. Das über alle Produktklassen. Solaranlage, Wärmepumpe, Treppenlift, was wir haben.
Also du hast von 400.000 Matches gesprochen eben. Das heißt, es gibt tatsächlich deutlich über 1 Million Projektanfragen und davon kommen dann wird dann ein großer Teil aussortiert. Okay, ja, interessant.
Genau, also nehmen wir mal von 100 Leads, die wir generieren über unsere verschiedenen Kanäle, leiten wir über alle Produktklassen leiten wir lediglich 33% weiter. So, wenn wir dann aber mal reingehen in die einzelnen Kategorien, in die einzelnen Produkte, die wir anbieten, ist es im Immobilienbereich sogar noch schärfer, weil wir hier roundabout 19% der Anfragen nur weiterleiten. So, also das heißt, 81% der von uns generierten Leads, für die wir ja auch sehr oft Geld ausgegeben haben, selektieren wir aus, weil wir sagen, die genügen nicht den Qualitätsansprüchen, die wir an uns haben und die auch unsere Partner an uns haben. Und genau. Und dann müssen wir natürlich schauen, einerseits, was machen wir mit den verbleibenden 80% und gehen dann aber auch mit den Maklern tiefer rein, was passiert mit den verbliebenen 20%, die wir dann auch weiterleiten.
Und da gibt's dann einen regelmäßigen Austausch zu? Oder wie melde ich dann auch als Makler zurück, dass ich hier im Austausch bin und dann auch ein Match stattgefunden hat?
Da gibt's einen regelmäßigen Austausch. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dir jetzt sagen könnte, unsere Plattform ist schon so weit digitalisiert, dass wir hier alle Daten erhoben haben, dass wir genau jeden Schritt in der Wertschöpfungskette wissen und dass wir auch genau wissen, welcher Lead hat zum Abschluss geführt, idealerweise auch zu welchem Preis. Da stehen wir aber nicht. So, das ist natürlich was, da können wir in Zukunft noch dran arbeiten. Das wird aber definitiv ein weiter Weg sein. Und wir sind dann auch eher hier nochmal für Partnerschaften, weil ich glaube, man muss nicht jedes Geschäftsmodell auch nochmal für sich selber auch übernehmen und nochmal rein investieren. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch eine Zusammenarbeit mit Onpreo, die ja auch schon mal bei dir im Podcast waren, die sich ja auch gerade nochmal dieses Thema angenommen haben, tiefer in die Wertschöpfungskette zu gehen und auch Transparenz hier mitzubringen. Also A, haben wir hier Kooperationen, die wir hier auch leben und auch wirklich proaktiv vorantreiben. Wir sind aber natürlich auch kontinuierlich mit unseren Partnern im Austausch, sind hier aber auch angewiesen, Rückmeldung zu bekommen. So, das heißt, wir bekommen die Rückmeldung, wie hoch ist die Conversion Rate, welche Leads haben zum Abschluss geführt. Und können das dann auch vergleichen. Also wir haben manche Makler, die haben eine Abschlussquote von 15%, andere haben eine Abschlussquote von 3%. So, bei solchen Themen gehen wir dann natürlich genau rein und gucken, woran liegt es denn, dass jemand zum Beispiel weit unter dem Benchmark liegt. Und dann haben wir natürlich unsere Klassiker. Was sind denn zum Beispiel die Reaktionszeiten? Innerhalb welcher Zeit reagiere ich auf ein Lead? Wie gehe ich mit Terminierung um? Hake ich hier nochmal verbindlich nach und so weiter? Und da haben wir natürlich neben Beratungsgesprächen, dass wir dann auch Webinare haben oder dann auch wirklich, wenn es größere Teams sind, dann auch nochmal Schulungen vor Ort durchführen, wie man eben mit Leads arbeitet, haben wir auch verschiedene Tools, die uns hier helfen, ein bisschen Transparenz reinzubringen. Wir haben zum Beispiel auch Mystery Calls und Quality Checks, wo wir quasi uns selber als Immobilienverkäufer ausgeben und dann auch bei den Maklerhäusern die Prozesse durchlaufen und dann auch ganz klar Feedback geben, wie denn auch der Prozess bei dem jeweiligen Makler läuft. Und wenn man dann ganz klar sagen kann, Mensch, schau mal, in anderen Maklernunternehmen wird innerhalb von 20 Minuten der Erstkontakt aufgenommen. Bei euch hat es jetzt 3 Tage gedauert oder es wurde im Zweifel erst nach 5 Tagen eine E-Mail verschickt. dann hat man natürlich auch ganz klar Punkte, an denen man auch arbeiten kann. Und das ist so ein bisschen die Art, wie wir vorgehen. Wir wissen natürlich, dieses Thema Lead-Qualität ist ein ständiger Begleiter, gerade weil wir auch Lead-Preise haben, um die 300 Euro. Wie gesagt, manchmal eben auch mehr, kommt es hier auch auf jeden Lead an. Es sind ja nicht 2,80 Euro, die man hier investiert, sondern es ist ja wirklich Geld. Aber darum versuchen wir immer oder arbeiten wir ausschließlich mit Daten, weil dann haben wir das ganze Thema Bauchgefühl und Emotionen erstmal beiseite gelegt. Und erschließen uns dann über das Datenthema eben die Abschlussquote und arbeiten auch proaktiv mit unseren Partnern, in dem Fall mit den Maklern auch zusammen, damit jeder im Schnitt, das ist so das Ziel, auf eine Erfolgsquote, also eine Abschlussquote von 10% kommt.
Also das ist tatsächlich dann auch, wo ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, auch dann letztendlich Consulting-Leistungen anbietet über letztendlich das Benchmarking und die Mystery Calls, all das, was du gerade angesprochen hast, sodass ich davon ja auch letztendlich dann auch an der Stelle als Makler dann auch nochmal von profitieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es macht auch ein Plattformgeschäft aus, ne? Ich glaube, wenn du dich nur um die klassische Lead-Generierung kümmerst, klar, dann gibst du den Lead weiter und nach mir die Sinnflut und hast natürlich auch wenig Interesse daran oder vielleicht auch nicht die Kapazitäten, um zu schauen, wie erfolgreich sind denn die Leads, die ich vermittle. Aber gerade wenn du als Plattform nachhaltig im Business sein willst, ist es natürlich auch das A und O und auch die andere Seite, auch natürlich auch, was ist denn die User Experience für den Hauseigentümer, wie haben sich unsere Partner und eben auch die Makler dort präsentiert. Und was man auch sagen muss zu der Abschlussquote, das eine ist ja natürlich, wie arbeite ich mit den Leads, aber am Ende zählt dann gerade beim Thema Immobilienverkauf ja auch das Thema Mensch, auch das Thema Vertrauen. Und man sagt immer, der Immobilienkauf ist eine der größten Entscheidungen im Leben, aber ich würde sagen, das Thema Immobilienverkauf ist zumindest die zweitgrößte Entscheidung im Leben, wo ja auch sehr viel Emotion und Vertrauen mit reinspielt. Und von daher, wenn der beste Lead nicht zu dem Makler passt oder einfach beide Seiten nicht zueinander finden, dann hat es oft eben auch nichts mit der Lead-Qualität zu tun, sondern natürlich auch dann mit dem Maklerunternehmen in manchen Teilen natürlich auch.
Mhm. 40.000 Matches. Na, du hast gesagt, 10% von euren 400.000 jährlichen Matches sind im Eigentümer Lead-Gen. Also 40.000, das ist ja schon eine große, große Zahl. Seid ihr damit auch eigentlich auch Marktführer?
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Und es kann durchaus sein, dass es andere gibt, die da wesentlich mehr Matches generieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber darauf kommt es uns eigentlich auch nicht an, weil ich glaube, viele Leads generieren, das können viele, aber eben Leads in der richtigen Qualität zu generieren, das können halt nicht viele. Und von daher würden wir uns immer eher auf eine Qualitätsmarktführerschaft fokussieren wollen, als auf bloß um das Thema Quantität. Natürlich zählt Quantität ja auch mit rein. Wenn ich jetzt hier nur 100 Matches quasi generiere, habe ich auch nichts davon. Aber von daher ist für uns das Thema Qualität hier eher, eher der Treiber.
So, und du hast das ja auch preislich eingeordnet, was ich zahle und was ich auch tun kann, um die Conversion Rate jetzt für mich zu optimieren. Wir haben auch ein Stück weit über eure Zahlen gesprochen, wie ihr auch gewachsen seid. Auf der Kostenseite, was ist da eure größte Herausforderung? Ja, weil ihr ja auch diese ganzen Leads ja auch generieren müsst. Von daher, wenn ich wahrscheinlich mir eure G&V angucke, Gewinn- und Verlustrechnung, dann wird wahrscheinlich da auch ein ordentlicher, großer Marketingaufwand dagegen stehen, wo ihr immer gucken müsst, passt das alles so zusammen, womit wir wieder bei den KPIs sind, über die wir eingangs gesprochen haben. Ja, ist das richtig?
Da hast du völlig recht. Da geht es wieder um Umsatz, Profitabilität und um das Thema Matches. Und das ist auch die Kunst bei uns, dass wir natürlich die Anfragen auch profitabel bei uns reinholen. Und aktuell sind wir noch in der Situation, dass wir einen Großteil der Anfragen noch über Performance-Marketing generieren. Und damit geht natürlich dann auch das Budget einher. Aber was ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, desto mehr wir in dem Thema Plattform vorankommen, indem wir wiederkehrende Nutzer haben, indem das Thema Markenbekanntheit auch steigt, indem wir Skaleneffekte nutzen können, desto unabhängiger werden wir auch. Und das ist eigentlich momentan der Kernfokus. Klar, das größte Budget ist aktuell bei uns noch im Bereich Performance-Marketing. Wir investieren aber, wie gesagt, auch sehr stark in das Thema Product-Tech und UX-Design. Und das ist natürlich auch ein großes Investment, wo wir aber auch sehen, dass wir hier schon durch erste Skaleneffekte sehr, sehr erfolgreich sind, um uns dann natürlich auch wieder aus dieser Abhängigkeit aus dem Performance-Marketing lösen zu können.
Ja, verstanden. Jetzt ist natürlich auch spannend, dass ihr, weil ihr ja auch die anderen vier Säulen habt, ja ganz viel Daten auch sammelt zu Eigentümern und deren Interessen rund um Sanierung, Energieeffizienz, Immobilienverkauf. Was gibt es denn für Trends, die ihr, wenn ihr auf diese Daten schaut, die du mit uns teilen kannst?
Ja, also ein Trend, und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, ist ja ein Trend, den jeder mitbekommen hat, ist natürlich ganz klar der Trend zur energieeffizienten Sanierung. Also die Top-Themen gerade in den letzten Jahren war alles rund um das Thema Energieeffizienz, Solaranlage, die Wärmepumpe, Fassadendämmung, auch das Thema Fenster, ganz relevant hier. Und finde ich ja auch ganz spannend, weil hier ja das Thema Immobilienverkauf, Immobilienwert, Werterhalt und Wertsteigerung mit dem Thema natürlich auch korrelieren. Und wir wissen ja auch, also für die energieeffiziente Immobilie hast du ja eine Wertsteigerung. Ich glaube, es sind so um die 20%, also dass du 15-20% nochmal am Wert zulegen kannst. Wohingegen eine Immobilie, wo noch überhaupt nichts energieeffizient saniert wurde, glaube ich, eher ein Minus hat von 20-30%, wenn es um das Thema Wert geht. Also von daher sind es zwei Themen, die auch zusammen gedacht werden müssen. Und da sind natürlich dann gerade, ne, wenn es um das Thema geht, Content und Tools, dann ist es natürlich auch wichtig zu schauen, was sind denn die Maßnahmen, die mir, gerade wenn ich vielleicht anfange, eine Immobilie zu sanieren, die mir vielleicht mit dem geringsten Invest aber den größten Impact bringen. Viele fangen ja gleich an, über eine Wärmepumpe nachzudenken oder auch eine Solaranlage. Manchmal sind es dann aber auch schon die Fenster, die genügen auszutauschen, wo man schon sehr viel einsparen kann. So. Und das sind dann natürlich Themen, wo wir auch beratend zur Seite stehen. Dass man sagt, mach erstmal deine Fenster, dann auch wieder das Thema Solaranlage, auch Wärmepumpe, idealerweise auch mit einem Verbundsystem, dass sich beides auch miteinander befruchtet. Aber das sind natürlich ganz klar die Trends, die wir hier gerade sehen. Und zweiter Trend natürlich das Thema altersgerechtes Wohnen. Die Leute bleiben immer länger auch in den eigenen vier Wänden. Und da sehen wir auch einen ganz, ganz klaren Trend, ne? Wenn es dann auch um das Thema geht, wie saniere ich meine Immobilie eben auch altersgerecht, von der Badsanierung, aber auch Türeingänge, Treppenlift und so weiter. Und natürlich auf Basis von den Daten, die wir dann über diesen ganzen Zyklus auch mit generieren, können wir dann natürlich auch wieder Empfehlungen aussprechen, was als nächstes vielleicht nochmal optimiert werden sollte in der eigenen Immobilie.
Mhm. Seht ihr denn auch, dass die Immobilieneigentümer auch bei dem Thema Sanierung vom Projektanfragen auch ins Matching reinkommen? Also wenn ich mir mal überlege, wie häufig ich jetzt schon das Thema Energieeffizienz für meine denkmalgeschützte Immobilie mal geprüft habe,
ja.
Wo ich dann auch immer wieder an die technischen Grenzen gestoßen bin, zum Beispiel bei der Wärmepumpe, weil sich die jetzt in unserem Fall jetzt hier nicht lohnt. Ich bekomme das auch im Freundeskreis mit, dass tatsächlich sehr viel geprüft wird, aber nicht so viel umgesetzt wird. Seht ihr, dass das mehr wird, dass also mehr Immobilieneigentümer auch in die Umsetzung kommen?
Ja, natürlich. Also gezwungenermaßen kommen immer mehr in die Umsetzung. Aber das Ganze, da gebe ich dir komplett recht, verläuft natürlich schon schleppend. Also wir haben eine Sanierungsquote. Ich glaube, bei Hauseigentümern liegt die bei 1,2%. Also so ein bisschen mehr als 1%. Also da ist doch sehr viel Luft nach oben. Ja, und also das dauert seine Zeit. Ich glaube, wenn wir auch ein bisschen die Medienlandschaft in den letzten Jahren verfolgt haben, also die Medien waren da ja oft auch kein Wegbereiter für dieses ganze Thema. Alleine wenn man schaut, was für mediale Schlachten es um das Thema Wärmepumpe gab, und wenn man dann mal vergleicht, wie in anderen Ländern, wie in der Schweiz oder Skandinavien oder ich glaube auch in Großbritannien, die Wärmepumpe ja quasi das ist, was bei uns die Gasheizung ist, war das ja bei uns fast ein Glaubenskrieg. Und das hat natürlich auch Dinge eher entschleunigt als beschleunigt. Da kommt jetzt ja langsam Ruhe rein. Und ich glaube, dieses Thema Sicherheit und Ruhe bei dem Thema energieeffiziente Sanierung ist auch mit hauptausschlaggebend, dass mal so ein bisschen Speed reinkommt. Mhm. Hat man ja auch ein bisschen gesehen bei diesem ganzen Förder-Hickhack, den es auch gab in den letzten Jahren. Ich glaube, gerade auch das Thema eine stabile Förderung ist auf jeden Fall hilfreich. Aber diese Unsicherheit, die es da in den letzten Jahren gab, die hat natürlich auch schon sehr viel entschleunigt. Und klar sind Förderungen gut. Aber vielleicht wäre es sogar auch hilfreich gewesen, nicht zu fördern, statt mal zu fördern, dann wieder nicht zu fördern und sich dann wieder was ganz anderes einfallen zu lassen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also allein, wenn ich mir diesen Hickhack anschaue beim Thema individueller Sanierungsfahrplan, wie der dann gefördert wurde und dann die Förderung gekappt wurde und dann reduziert wurde und dann abgeschafft. Also naja, anderes Thema, will ich mich jetzt gar nicht drin verlieren. Künstliche Intelligenz, spielt das für euch eine Rolle? Also habt ihr künstliche Intelligenz im Einsatz? Hilft das beim Matching vielleicht sogar?
Ja, es könnte beim Matching helfen. Um ehrlich zu sein, sind wir gerade beim Matching noch ein bisschen kritisch, weil es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele Lösungen. Es entwickelt sich natürlich wahnsinnig viel voran. Aber die Zuverlässigkeit von der KI ist noch nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Also ich glaube, jeder, der KI nutzt, hat manchmal ganz, ganz lustige Ergebnisse und staunt, was da irgendwie alles zutage produziert wird. Und von daher gerade beim Matching, wo wir sagen, das ist ja der Kern unserer Dienstleistung. Und hier legen wir absoluten Fokus auf das Thema Qualität. Hier setzen wir ganz bewusst noch keine KI ein, weil wir hier erstmal gucken wollen, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Arbeiten natürlich, ne, gerade in unserem Product- und Tech-Bereich auch daran zu gucken, wie kann sowas perspektivisch mit eingebunden werden. Wir haben es aber ganz, ganz wissentlich aktuell noch nicht eingebunden. Aber natürlich, ich glaube, dem Thema KI kann sich keiner mehr irgendwie verwehren. Und da werden wir auch gar nicht gefragt, ob wir es nutzen wollen. Ich glaube, wir müssen es einfach auch nutzen und uns mit dem Thema auseinandersetzen. Gerade in dem Bereich Lead-Generierung. Also wir haben alle gesehen, was da bei Google gerade passiert. Es gibt jetzt diese AI-Overviews. Da müssen wir natürlich auch reagieren. Und es hat natürlich auch viel Impact auf das ganze Thema SEO, auf das Thema Performance-Marketing. Also von daher müssen wir hier reagieren. Und wir sehen auch, dass das Thema Reputation und Content hier natürlich immer wichtiger wird. Und es verändert natürlich auch sehr viel bei uns. Und gerade die Brand-Aktivitäten, von denen ich da vorhin auch schon ein bisschen berichtet habe, werden ja auch immer wichtiger. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Qualitätscontent zur Verfügung stellen. Das ist ja schon seit geraumer Zeit auch sehr, sehr relevant, dass das Thema Qualität eben nicht nur bei uns, sondern auch, wenn es um das Thema Google und anderes geht, immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, sondern auch Qualitätscontent in der Form, wie wird denn auch über uns berichtet? So, also das heißt auch, Bewertungen spielen eine immer größere Rolle. Wie werden wir bewertet? Aber auch PR, welche Medien berichten wie über uns? Das sind alles Themen, die wir hier jetzt auch weiter mit vorantreiben müssen. Und KI verändert natürlich auch die Art und Weise, wie wir innerhalb des Unternehmens arbeiten. Ich habe vorhin schon mal kurz von unserem TV-Spot berichtet, Talking Houses. Wir haben dort Häuser zum Sprechen gebracht durch Animation. Es ist ein 100% KI-generierter TV-Spot. Zum Beispiel, wir arbeiten ja Social Media auch sehr viel mit Videos. Sehr viele dieser Videos sind KI-generiert. Aber auch im Vertrieb, wenn es darum geht, nochmal einen Sales-Pitch zu überarbeiten, da ist KI mit dabei. Also ich glaube, es gibt bei uns keinen Bereich, wo wir nicht schon KI integrieren. Und wir müssen jetzt eher so in die nächste Stufe reingehen, zu sagen, von den vielen Dingen, die wir hier gerade schon mal nutzen und ausprobieren, was sind die Dinge, wo wir uns drauf fokussieren wollen, was selektieren wir vielleicht aus. Aber das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil auch von uns. Wir haben Leute, die wirklich großen Spaß haben. Also das ist nichts, was wir jetzt von oben nach unten reindrücken müssen in die Organisation. Das entsteht einfach auch von sich aus. Das fördern wir und unsere Mitarbeiter, die haben da Spaß dran und können es eben auch ausprobieren. Von daher sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und müssen dann jetzt einfach schauen, worauf fokussieren wir uns und was sind die Tools, die wir nutzen wollen, die vor allem auch unseren Qualitätsstandards entsprechen. Hm.
Seht ihr denn schon irgendwie bei der Suche der Eigentümer, dass auch die Eigentümer mehr über ChatGPT oder andere KI-Suchmaschinen kommen?
Ja, einerseits das ist vielleicht noch nicht die ganz große Anzahl, aber wir sehen schon, dass gerade dieses Thema AI Overviews, da sehen wir schon einen leichten Shift.
Ja.
So, also von daher ist es nicht so, wir jetzt warten müssen und abwarten, sondern da müssen wir jetzt schon schnell reagieren.
Wenn man über KI hinaus auf euer Geschäftsmodell schaut, jetzt mal 5 Jahre weiter, du hast eingangs auch viel über Plattformen gesprochen. Siehst du auch, dass ihr tiefer reingeht, mehr Services für Eigentümer anzubieten, also in die Wertschöpfungskette tiefer reinzugehen, oder wollt ihr euch eher noch breiter positionieren oder sowohl als auch, weil ihr es könnt?
Ja, sehr gut. Das wäre jetzt genau meine Antwort gewesen. sowohl als auch, aber natürlich mit klaren Prioritäten. Und die Priorität aktuell liegt nach wie vor auf dem Thema Matching, also Best Match, dass wir unsere Matching-Qualität verbessern. Ganz klar für die Hauseigentümer, dass die nicht nur 3 Partner finden, sondern wirklich die 3 passenden Partner, die auch wirklich zu dem Bedarf der Hauseigentümer passen, was wiederum dazu führen wird, dass die Leadqualität für unsere Partner, in dem Fall für die Makler, auch besser wird. Also da werden wir noch ganz klar den Fokus drauf generieren. Wir werden auch nochmal unser Produktportfolio erweitern. Wir haben ja dieses Jahr ja auch schon das Thema Energieberatung gelauncht, haben das Thema Garten- und Landschaftsbau mit reingebracht, arbeiten aktuell auch an dem Thema Fertighaus, wenn wir uns hier den Immobilienbereich nochmal mit anschauen, dass wir hier auch nochmal weiter mit einsteigen. Und so werden wir schon auch jetzt nochmal mehr in die kleinteiligeren Produkte mit reingehen, gerade damit wir auch die Nutzungshäufigkeit bei den Hauseigentümern nochmal steigern können. Werden dann aber auch, und damit werden wir dann auch definitiv nächstes Jahr nochmal beginnen, beziehungsweise auch weiter ausbauen, auch tiefer in die Wertschöpfung, ja, wenn du es so nennen möchtest, nochmal einsteigen. Wir werden auf jeden Fall mehr Services anbieten. Und desto mehr Daten wir auch erheben können von beiden Seiten, einerseits Nachfragende, aber auch Anbieter, desto mehr Services können wir natürlich auch wieder anbieten. Wenn wir wissen, ne, der Hauseigentümer hat gerade seine Fenster machen lassen, jetzt die Solaranlage, ja, dann macht es natürlich auch Sinn, ihm Informationen zum Thema Wärmepumpe nochmal zu liefern oder auch mal einen Rechner mit anzubieten. Was würde es mich denn zum Beispiel, was würde es mir an Ersparnis bringen, wenn ich mir eine Wärmepumpe installieren lasse? Aber auch auf der anderen Seite, vielleicht für einen Makler, in welchen Regionen sollte ich vielleicht aktuell aktiv werden? Wo ist der Wettbewerb nicht ganz so groß? Wo ist der ROI höher? Dass wir hier eben auch nochmal Beratungsdienstleistungen mit anbieten, um das eigene Geschäft nochmal zu optimieren. Also ja, natürlich, es ist die logische Konsequenz, dass wir hier natürlich auch tiefer in die Wertschöpfung gehen und auch noch über die Zeit mehr Services anbieten werden.
Ich weiß, dass auch der ein oder andere Banker diesen Podcast hört. Es gibt ja auch viele bankenverbundene Makler, von denen ich auch weiß, dass sie den Podcast hören. Das hat natürlich auch wenn ich das eine mache, dann brauche ich ja oder kann zumindest auch das Ganze auch finanzieren. Welche Rolle spielt das Thema Finanzierungsvermittlung und die Kooperation mit Banken für euch?
Wir haben da schon sehr oft drüber nachgedacht, haben das Thema auch geprüft für uns, haben auch das Thema uns nochmal angeschaut, gerade wenn es geht um das Thema energieeffiziente Sanierung geht. Da spielt das Thema Finanzierung ja auch nochmal eine Rolle. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Natürlich ist das Thema Finanzierung wichtig und relevant. Wir sehen aber, dass andere da auch schon ganz gut aufgestellt sind. Es gibt ja auch viele Makler, die feste Finanzierungspartner an ihrer Seite haben. Von daher ist es natürlich ein Bereich, da könnten wir reingehen. Wir sehen aber momentan in anderen Bereichen eigentlich größere Chancen für uns, aber auch, dass wir da Mehrwert generieren können als jetzt in dem Finanzierungssegment.
Mhm. Ja, klares Statement. Hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so erwartet, ne? Aber die ja. Muss ja auch Überraschungen geben.
Ja, also ich würde da jetzt eher, ne, wenn wir gucken, was ist vielleicht nochmal immobiliennah, sehen wir eher das Thema Energieberatung. Ne, weil das natürlich auch ganz eng miteinander gekoppelt ist, Wertsteigerung durch Energieberatung. Viele Makler arbeiten hier ja auch schon mit Energieberatern zusammen oder haben sogar auch eigene Energieberater eingestellt. Und hier sehen wir doch wirklich große Synergien auch mit unserem Kerngeschäft. Und von daher ist das zum Beispiel ein Thema, wo wir nochmal stärker mit einsteigen und was wir ja auch dieses Jahr auch schon erfolgreich mit auf den Weg gebracht haben.
Es gibt ja natürlich hier mit, du meinst jetzt sowas wie auch Enter anbietet und Fuchs und Eule und 42 Watt.
Genau.
Genau. 42 Watt war tatsächlich auch hier im Podcast und Enter hatte ich auch mal bei einer Immobilienkonferenz zu Gast, die ich organisiert hatte. Da habe ich mich immer gefragt, ist das im Lead-Einkauf nicht zu teuer, ne? Und ihr seid natürlich näher dran, weil ihr den Lead ohnehin schon habt und dann die Beratung noch anzubieten. Würde ich jetzt denken, dass ihr das profitabler hinbekommen könnt, als jetzt die gerade genannten Unternehmen.
Klar, und desto mehr Daten wir natürlich auch haben über den Zustand des Hauses, desto profitabler können wir hier natürlich dann auch agieren.
Ja. So, wir haben eine unfassbare Bandbreite an Themen heute in den letzten gut, ich gucke mal auf die Zeit, anderthalb Stunden besprochen. Haben wir was vergessen?
Ach du, ich glaube, wir könnten definitiv noch weitere anderthalb Stunden füllen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat es ja schon einen ganz guten Überblick gegeben über die Themen, die uns aktuell auch treiben. Aber Ideen gibt's noch viele.
Da gehe ich von aus. Dann ganz herzlichen Dank an dich, Dagmar, für den tiefen Einblick und den Ritt durch die Immobilienwelt, die Eigentümerwelt, die Verkäuferwelt, die Plattformwelt, die PropTech-Welt und die Skalierungswelt. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Zum Abschluss stelle ich immer die Frage, welchen Gast würdest du mir ans Herz legen, den ich mal in den Podcast einladen sollte? Wen würdest du mal gerne hören?
Ja, gerne. Ich habe gleich drei Vorschläge mitgebracht, die dir aber, glaube ich, auch nicht neu sind. Ich habe Kai Enders, habe ich auch angehört, als er bei dir war. Der hatte den gleichen Wunsch wie ich. Also ich finde, ImmoScout darf natürlich nicht fehlen hier in deiner Podcast-Reihe. Ich habe dann auch mal geguckt, wie viele Frauen bei dir schon waren. Das waren gar nicht so viele. Also von daher, genau, Gesa Crockford von ImmoScout natürlich ganz oben auf meiner Liste. Und ja, ich finde es immer ganz gut, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das haben wir ja, ne, auch schon gesehen. Das Thema Energieeffizienz und Immobilie sind ja sehr, sehr dicht beieinander. Ich hätte jetzt in der Tat Robin Behlau vorgeschlagen von Fuchs und Eule. Enter war ja schon bei euch. Vielleicht lädst du Robin nochmal ein. Robin ja auch Mitgründer von Käuferportal. Also heute Around Home. Und als weiteren würde ich dir vielleicht noch den Mario Kohle vorschlagen. Ebenfalls Gründer von Käuferportal Around Home, der ja NPAL aufgebaut hat. Ich glaube, die meisten wissen, was NPAL macht. Also Fokus auf Solar- und Wärmepumpe. Ich glaube, einerseits aus dem Thema Energieeffizienz wahnsinnig spannend. Auch was waren die Learnings hier? Was sind die täglichen Herausforderungen? Aber natürlich auch tolle Story, wie man hier in kurzer Zeit so ein sehr erfolgreiches Startup mit aufbauen kann.
Ja, Wahnsinn, ne? Also wahrscheinlich die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre. Ich weiß gar nicht, wie sind sie jetzt mittlerweile bewertet? Auf jeden Fall ein Einhorn, ein sogenanntes Einhorn. Ja, könntest du mir da ein Intro machen? Weil persönlich ist er mir jetzt nicht bekannt.
Ja, das kann ich gerne zu beiden machen, zu Robin und zu Mario.
Ja, wunderbar. Okay. Ganz herzlichen Dank für die Empfehlung. Also ich würde gerne alle drei sofort einladen zum Pod und mit Ihnen über den Immobilienmarkt sprechen. Ganz herzlichen Dank nochmal an dich. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr hattet genauso einen Spaß wie ich. Habt auch nochmal das ein oder andere mitgenommen. Vor allen Dingen interessant, ja, die spannenden Insights, wie viele Lead zum Beispiel überhaupt nur weitergeleitet werden, wie eine Conversion Rate aussieht, wie lang auch die Lead-Bearbeitung dauert und wie Around Home hier auch unterstützt. Also ich habe wieder unfassbar viel mitgenommen. Herzlichen Dank an euch. Bis in 14 Tagen. Dann hören wir uns wieder. Macht's gut. Ciao.
Danke dir, Robert. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.